Wir haben als Konfis verschiedene Anspiele gemacht bei unserer Vorstellung, sowohl die Hausener als auch die Obertheuser. Und bei einer Vorstellung hatten wir das gespielt, was hier jetzt vorgelesen wird von mir. Da geht es um das Leben von Jesus, das ja bis zum Kreuzigung in den Tod führte und dann in der Auferstehung weiterging. Und er ist seinen Freunden auf diese oder jene Weise wieder begegnet. 40 Tage lang bis zur Himmelfahrt und dann kam 10 Tage Pause bis Pfingsten, wo es dann weiterging mit der ersten Gemeinde. In Johannes 21, Vers 1 bis 17 steht das, worüber ich mit Ihnen nachdenken möchte. Da heißt es, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias, das ist der See Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon, Petrus und Thomas, der auch Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen ins Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, trat Jesus ans Gestade, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt nun zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Sie warfen es nun aus und sie vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jeder Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, sie waren nämlich nicht fern vom Land, sondern nur etwa 200 Ellen weit und schleppten das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf legen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg auf das Schiff und zog das Netz aufs Land, gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt, halte das Mahl. Keiner der Jünger aber wagte ihn auszuforschen, wer bist du? Weil sie wussten, dass es der Herr ist. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferweckt worden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Er sagt zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde betrübt, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du siehst, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Frage an Sie oder auch an dich ist, welches Bild haben Sie von Jesus? Ist das ein historisches Bild? Er war eine berühmte Persönlichkeit. Ich habe zu Hause so ein Lexikon berühmter Persönlichkeiten, da kann man da nachschlagen, was gesagt wird. So einer, der sittlich ein Vorbild war, religiös, motivierend, aber am Ende gescheitert ist, weil er irgendwie zu gut war, um in der Welt sich durchzusetzen. Ist das so eine Figur? Oder eine heute lebende Person? Ich nehme an, einige von Ihnen haben Fußball geschaut, war ja der letzte Tag der Bundesliga. Ja, da gibt es so ein paar Brasilianer, das sind gläubige Christen. Und wenn da einer von denen irgendwann ein Tor geschossen hat, nicht alle, aber manche, dann haben sie unter ihrem Trikot noch ein zweites Trikot. Und dann reißen sie das so nach oben und da steht, unten drunter sieht man das Wort Jesus und dann ein Herz und dann you. Das heißt, Jesus loves you. Jesus liebt dich. Das heißt, sie wollen einfach zum Ausdruck bringen, wir haben zwar jetzt hier einen tollen Erfolg, ein Tor geschossen, aber da gibt es etwas, was viel wichtiger ist, das ist Jesus, der dich liebt. Also ein heute lebender Jesus, dem man begegnen kann, nicht nur als Fußballspieler oder auf dem Fußballplatz. Ja, für die Jünger Jesu, so nannte man seine Freunde, ging ein Abschnitt zu Ende. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, dann wurde er gekreuzigt und es wurde alles ganz anders. Er hatte sie von den Booten weggeholt, ein Teil von ihnen waren Fischer gewesen an dem See Genezareth. Es ist ein wunderbarer See, 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, voller Fische, tolle Landschaft mit so ein paar Bergen im Hintergrund. Da hatte Jesus sie weggeholt und hatte gesagt, mein Auftrag für euch ist, dass ihr nicht mehr Fische fangt, sondern Menschen fischt für Gott. Das heißt, sie zum Glauben führt, sie gewinnt für ein Leben mit mir. Aber diese Zeit war zu Ende gegangen und jetzt sieht man, ist der Petrus hier mit seinen Freunden wieder am Fischfang. Sie fangen keine Menschen, sondern wieder Fische. Das heißt, sie würden es gerne tun, aber sie fangen ja irgendwie keine. Das heißt, für sie ist diese Zeit abgehakt. Und da sehe ich eine Parallele zu der Konfirmandenzeit. Nicht, dass die 3 Jahre gedauert hat, sie hat nur 1 Jahr gedauert. Aber die Zeit ist jetzt abgehakt, heute mit der Konfirmation, der letzte Akt. Und die Frage ist, was geschieht dann? Ist Jesus dann so einer, der in diesem 1 Jahr Bedeutung hatte und jetzt abgehakt ist? Oder begegnet er uns weiter, auch über diese abgehakte Zeit hinaus? Ja, sehr persönliche Frage. Jesus ist anders, oft als wir denken, aber er ist immer sehr persönlich. Bei diesen Leuten hier kann man sagen, und das übertrage ich auf jeden von uns, er weiß, wo du bist, er weiß, wie es dir geht und er weiß, was du brauchst. Er weiß, wo du bist, wie es dir geht, was du brauchst. Das zeigte er hier bei ihnen, als er ihnen dann half, Fische zu fangen, auf eine andere Weise, durch seinen Tipp, als er wusste, was sie brauchen. Und er hat sie angeredet mit dieser Anrede, Kinder. Das ist ja interessant, wenn ich Männer als Kinder anrede. Entweder ist das ein Fehler im Etikett, dass ich nicht genau weiß, wie das Protokoll läuft, oder einfach ein Zeichen, wie ich sie einschätze und sage, ihr braucht jetzt offensichtlich Hilfe. Ja, er sagt etwas und sein Wort setzt sie in Bewegung. Es ist in der Bibel immer dasselbe. Nur wenn ich Gottes Wort ausprobiere, erfahre ich, ob und wie es wirkt. Ich nehme an, als Ihre Teenies hier vorne noch etwas kleiner waren oder sehr viel kleiner waren, hatten Sie ein Hobby, wenn Sie durften. Sie sind gerne Auto gefahren. Nehme ich mal an, die meisten. Und am meisten haben Sie sich natürlich gefreut, wenn Sie irgendwann ans Steuer dürften. Nicht zum Fahren, sondern nur so zu tun, als ob Sie fahren. Das heißt, ich habe das auch gemacht. Auch unsere Kinder, wir haben 3 davon, so den einen Sohn dann mal ans Steuer gelassen. Aber einmal hatte ich dann ein Riesenproblem. Ich habe nämlich jemand was in den Briefkasten eingeworfen, sprang nur so bei laufendem Motor rüber an den Briefkasten. Er saß ja auf dem Hintersitz, aber bis ich wiederkam, war er auf dem Vordersitz. Und er machte gerade an der Seitenscheibe so tack. Und da ging die Zentralverriegelung nach unten. Und der Schlüssel steckte ja im Innern. Ja, dann hatte ich das Problem, weil ich wusste, denn wenn er jetzt steuert, könnte das, da ein Auto vor ihm parkte, etwas schwierig und teuer werden. Man sieht also, ich habe dann einen Autofahrer angehalten, der zu uns nach Hause fuhr und den Zweitschlüssel holte, so dass ich dann das Auto von außen wieder öffnen konnte. Ja, die Gefahr besteht eigentlich nur, dass sich die Richtung verändert, wenn der Motor läuft und wenn dann natürlich noch ein Gang hinzukommt. Solange ich bei Gott nur nachdenke, wie ist das mit Adam und Eva oder der Evolution, wie ist das mit irgendwelchen Wundern, solange passiert gar nichts. Erst wenn ich anfange, mich in Bewegung zu setzen und zu sagen, der Glaube hat Konsequenzen und ich irgendwo anfange, sein Wort auszuprobieren oder darüber zu beten, dann wird es konkret. Jesus sagte mal, Johannes 3, 33, wer sein Wort angenommen hat, der hat bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, nur wenn Glauben mich in Bewegung setzt, erfahre ich, was dahinter steckt. Solange ich nur darüber nachdenke, sozusagen das Steuer nur von rechts nach links bewege, passiert nichts. Es fängt gerade wieder die Freibadsaison an und ich nehme an, dass viele gerne schwimmen, egal wie alt sie sind. Schwimmen bedeutet, ich vertraue mich dem Wasser an, werfe mich da drauf, aber ich bewege mich selbst. Das Wasser trägt mich, ich bewege mich selbst. So ist der Glaube. Wenn ich ihn ausprobiere, erfahre ich, dass die Liebe Gottes mich trägt, aber ich muss mich selbst bewegen. Das heißt, selbst Entscheidungen treffen im Leben. Ja, sie haben das ausprobiert, was Jesus ihnen sagte, und viel gefangen. Aber sie kamen ja gerade aus einer Enttäuschungsphase. Kann ja sein, dass heute Morgen auch jemand da ist, der enttäuscht ist in seinem Leben oder von seiner Familiensituation oder von irgendeiner beruflichen oder sonstigen Entwicklung. Enttäuschungen sind nicht schön, aber manchmal hilfreich, weil sie einen vorbereiten für neue Erfahrungen. Ich denke an eine ehemalige Konfirmandin, die hier aus einem Nachbarort stammte, und sie besuchte mich, als ich Studentin war, und war relativ bewegt. Sagte, gerade hat mich mein Freund verlassen, mit dem ich lange Zeit zusammen war. Außerdem ist gerade jetzt noch mein Vogel gestorben. Gleich zwei Unglücksfälle auf einmal. Aber ich habe ja entdeckt, ich hatte ja eigentlich früher Jesus lieb gewonnen und ich glaube, ich gehöre doch noch zu ihm und ich möchte jetzt mit ihm wieder intensiv weiterleben. Das heißt, durch ihre eine Enttäuschung hat sie etwas Neues wieder oder neu entdeckt und das war sicher gut für sie. Ich denke an einen Polizeioffizier, den ich kennenlernte, so ein Supermann, sehr erfolgreich in seinem Beruf. Und dann hatte er plötzlich einen Herzinfarkt. Und wenn man einen Herzinfarkt hat, ist man nicht mehr ganz so einsatzfähig. Er ging dann in den Vorruhestand und wurde pensioniert auf diese Weise dann. Er sagte, bisher hielt ich mich für einen Mann, der alles kann. Seine Frau war gläubig, wie das Frauen öfters mal sind und die Männer schauen zu. Aber jetzt stellt er fest, ich kann nicht mehr alles. Und dann hat er angefangen, sich für den Glauben seiner Frau zu interessieren. Und ich lernte ihn kennen, als er gerade zum Glauben gekommen war. Und freute mich darüber, dass er Jesus kennt. Er sagte, wenn ich den Herzinfarkt nicht gehabt hätte, wäre ich nie Christ geworden. Denn wozu brauche ich Jesus, wenn ich alles kann? Ich wüsste nicht, was soll er? Ja, und jetzt bemühte er sich, seine Freunde zu gewinnen. Und das war rührend. Das war so ein Kreis von 4 Frauen. Die haben sich einmal in der Woche getroffen, nicht nur um Kaffee zu trinken, sondern um zu beten. Für sich, für ihre 4 noch ungläubigen Ehemänner, von denen, als ich kam, aber schon 3 zum Glauben gekommen waren, und für ihre Gemeinde. Und er führte mich dann zu dem 4. Ehemann, der Jesus noch nicht kannte, und ich durfte ihm ein bisschen was von mir erzählen, einfach, dass er noch mehr auch Jesus nahe kommt. Auch Krankheit kann manchmal zu einem Segen werden, nicht nur zu einer Belastung. Ich denke an einen Manager, der in einer Firma seine Firma gerade lizenzierte, also einen hohen qualitativen Abschluss erreichte für seine Firma, sodass sie dann in der Konkurrenz besser dastanden. Und als er damit fertig war, hatte er seine Pflicht getan und wurde entlassen. Von jetzt auf gleich von hoher Ebene unten in den Sand gesetzt. Und das machte ihn furchtbar fertig. Aber in dieser Zeit hat ihn jemand aus unserer Gemeinde begleitet und mit ihm viele Gespräche geführt. Und er hat festgestellt, für meine Firma stelle ich offensichtlich keinen Wert mehr dar, nachdem sie das letzte von mir noch bekommen haben. Aber da gibt's einen, in dessen Augen ich sehr wertvoll bin und darüber freue ich mich. Inzwischen arbeitet er in unserer Gemeinde mit und freut sich, dass er Jesus kennt. Er hat keine Arbeit mehr bekommen, er war schon so alt, dass er inzwischen über den Vorruhestand jetzt in den Ruhestand gehen konnte oder musste. Aber er wusste, mein Leben hat Wert. Auch Enttäuschungen können ein Segen werden oder zu einem Segen führen. Ja, hier der Johannes, das war ein Lieblingsjünger von Jesus, der sehr feinfühlig war, der erkannte, es ist der Herr. Das heißt, vorher war gar nicht sichtbar, wer das ist. Einfach, da stand ein Mann am Ufer. Wer das war, war nicht klar. Der spürte durch diesen Fischfang, das ist Jesus. Und dann warf sich Petrus ins Wasser. Er zog sich noch ein Gewand über, nachdem er vorher scheint nur so eine Art Lendenschürz da oben hatte, und schwamm ans Ufer, denn er hatte mit Jesus noch etwas zu klären. Ich weiß nicht, was Sie von dieser Ostergeschichte wissen. Petrus war ein Freund von Jesus, der sagte, ich werde mein Leben für dich lassen. Aber als es dann darum ging, sich zu Jesus zu bekennen, sagte er, ich kenne ihn nicht. 3-mal hintereinander. Und dann war Jesus gestorben. Er konnte ihn nicht mehr um Vergebung bitten, weil er weg war. Und das ist belastend, wenn man weiß, ich wurde schuldig und kann es nicht mehr ausbügeln. Ja, und jetzt sah er, da ist Jesus, vielleicht geht es ja doch noch weiter. Jesus empfing sie mit einem Grillfeuer am Boden. Da war ein Fisch und Brot geröstet und sagte, bringt noch ein paar von euren Fischen mit und hat mit ihnen ein Frühstückstreffen am See arrangiert. Ich weiß nicht, ob Ihr Tag heute auch so schön anfing mit so einem gemeinsamen Frühstück oder nur so in Hektik. Ich muss noch alles vorbereiten, damit es auch klappt und es klappt. Das war sehr schön mit diesem Frühstück. Außerdem ging wahrscheinlich gerade die Sonne auf und sie spürten, das ist Jesus. Aber sie haben ihn nicht gefragt, bist du es? Sie wussten es. Er ist es. Er gab ihnen Brot und Fisch. Damit hatte er schon mal ein Wunder getan. Mit Brot und Fisch hatte er 5000 Leute gespeist. Aber eigentlich sollten die Leute nicht nur sehen, wir werden satt, sondern ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, ich verleihe nicht nur Kalorien und Proteine oder so irgendetwas, sondern ich sättige euren Lebenshunger. Darüber sprachen wir gestern schon, diesen Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Frieden. Das sättige ich euch für euch. Ja, 153 Fische, was die bedeuten, wissen wir nicht. Vielleicht waren es alle bekannten Fischsorten im See Genezareth. Kann sein, dass deutlich wurde, ihr habt sozusagen alle stellvertretend gefangen. Und es bedeutet, eigentlich fangt ihr auch alle Völker hinterher mit dem Netz des Wortes Gottes. Denn Jesus schickte sie ja dann weg, um Menschen zu fischen. Hier vorne haben wir ein Netz am Altar, so einen kleinen gewebten Handteppich mit 5 Fischen. Die Frage ist, haben Sie den Eindruck, dass Gott Sie auch schon persönlich sozusagen an Land gezogen hat, dass Sie einer seiner Fische sind, der schon gefangen wurde durch das Wort Gottes? Ich lernte einen Mann kennen, der, nachdem seine Mutter gestorben war, ihre Wohnung auflösen musste. Sicher auch manche unter uns, der das schon erlebte. Und dann überlegt man sich bei jedem Stück, schmeißt es weg, hebst es auf, schenkst es deiner Schwester, wo lagerst du es ab? Und da räumte er ihren Nachttisch aus. Und da lag ganz hinten in der Schublade so eine kleine Gideon-Bibel. Kennen Sie vielleicht, liegen in den Hotels oft, Restaurants manchmal, in Krankenhäusern teilweise. So eine Gruppe, die solche Bibeln verschenkt. Und er wusste, seine Mutter war eine gläubige Frau, er selber war Rechtsanwalt, heißt wahr, er ist es. Und er wusste, die hat jahrelang für mich gebetet. Er hatte da auch nichts dagegen. Ist gut, wenn Mütter für ihre Kinder beten. Aber es interessierte ihr nicht besonders. Aber da er jetzt am Aufräumen war, fing er an zu lesen. Und fand es ganz interessant, was da so alles stand. Und hatte ganz vergessen, dass er eigentlich die Wohnung aufräumen wollte. Er hatte immer weiter gelesen. Und am Ende stellt er fest, da ist ja auch noch eine Beschreibung, wie man Christ wird, drin. Und dass man Jesus aufnehmen kann in sein Leben. Und das hat er sich durchgelesen und sagte, warum eigentlich nicht? Stand er so an diesem Nachttisch und hat gebetet, dass Jesus in sein Leben kommt. War interessant, er wurde gefangen. Wodurch? Ja, eigentlich durch die Gebete seiner Mutter. Aber jetzt durch eine kleine Bibel, die er eigentlich ja vielleicht nur wegräumen wollte. Aber der Inhalt hat ihn gefangen. Ja, bei uns in Deutschland ist es so, dass wir weniger mit Netzen fangen, das heißt, dass da gleichzeitig schlagartig viele zum Glauben kommen, eher mit der Angel, so der Einzelne, aber der Köder muss ihm schmecken. Ja, in diesem Fall war es eine Bibel. Manchmal ist ein Freund, der einen mitnimmt. Ich denke an einen Jungen, den ich kenne, der hat seinen Freund 3 Jahre lang jede Woche in den Jugendkreis geschleppt. Immer persönlich abgeholt. Und erst nach 3 Jahren hat dieser Freund begriffen, dass in dem Jugendkreis nicht nur um Gemeinschaft geht, sondern auch um Gemeinschaft mit Jesus. Und hat Jesus sein Leben anvertraut. Der Köder war ein Freund, nicht die Bibel. Und so gibt es ganz verschiedene Einladungen. Jesus weiß immer, wie er jemand persönlich erreicht. Ja, dann kommt ein Gespräch am Ende dieses Frühstücks zwischen Jesus und Petrus. Jesus nimmt ihn mit, vielleicht so ein bisschen zur Seite und sagt, Simon, hör mal, liebst du mich mehr als alle diese? Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal jemand gefragt hat, ob Sie ihn lieben. Vielleicht schon jahrelang nicht mehr, weil Ihre Eheschließung schon so lange zurückliegt. Manchmal ist das vielleicht irgendeine kleine Enkeltochter, die mal so eine Liebeserklärung haben möchte. Es ist ja immer die Frage, wann sage ich einem anderen, dass ich ihn liebe? Hast du mich lieb? Wann sagt ein Teenie seinen Eltern einmal, dass er sie liebt? Wann sagen die Eltern ihrem Teenie, dass sie ihn lieben? Interessante Fragen. Hast du mich mehr lieb als die anderen? In Deutschland gibt es für das Wort Liebe nur ein Wort, Liebe. Darunter versteht man alles. Erotische Liebe, Freundesliebe, Familienliebe, alles was Nächstenliebe, nur ein Wort, Liebe. Im Griechischen gibt es 4 Wörter für Liebe. Da gibt es ein Wort für Freundesliebe, ein Wort für Familienliebe, ein Wort für erotische Liebe zwischen Mann und Frau und ein Wort für die Liebe Gottes, das nennt sich Agape. Und Jesus fragt den Petrus, hör mal, hast du mich mehr lieb als die anderen und verwendet das Wort Agape. Das heißt, liebst du mich mit der Liebe Gottes? Interessant. Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich liebe, aber er antwortet mit der Freundesliebe. Ja, er fragt nach Gott und er antwortet als Freund. Dann fragt er nochmal, wieder mit dieser Liebe Gottes, und er antwortet wieder mit der Freundesliebe. Und das dritte Mal fragt Jesus ihn und fragt selber mit der Freundesliebe, liebst du mich wie ein Freund? Und Petrus ist ganz verzweifelt, sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Das heißt, Schaf ist ein Bild für Menschen. Wenn ich sie heute Morgen als Schaf bezeichnen würde, würden sie sich vielleicht nicht sehr geehrt fühlen. Aber wir haben mit den Schafen manches gemeinsam. Wenn Sie zu Hause einen Hund haben, ein Hund findet seinen Weg meistens auch alleine. Wir sind hier in Obertshausen schon dreimal umgezogen. Und als wir in die dritte Wohnung zogen, da besuchte uns ein kleines Nachbarmädchen von gegenüber. Unsere Kinder waren damals auch noch ziemlich klein. Und die hatte ihren Dackel mitgebracht. Und die Kinder spielten also im Hof. Auf einmal war der Dackel verschwunden, nicht mehr zu finden. Große Verzweiflung. Und dann sagte ich, rufen wir doch mal ihre Eltern an. Wir ihre Eltern angerufen, siehe da, der Dackel war schon zu Hause. Ja, der ist einfach nach Hause gelaufen, hat viele Querstraßen überquert und war gut angekommen. Ein Hund findet seine Spur, ein Schaf würde sie nie finden. Und Menschen sind wie Schafe, sie haben normalerweise keine richtige Orientierung im Leben. Ja, wenn ich Sie heute Morgen fragen würde, was ist der Sinn des Lebens, also was ist Ihre Orientierung im Leben? Dann hätten wir ein sehr interessantes Gespräch über viele Stunden und hätten 50 verschiedene Meinungen, wo wir immer gute Vorschläge bekommen, was denn die Orientierung im Leben sein könnte. Aber allein, dass wir 50 verschiedene Meinungen hätten, zeigt schon, dass eigentlich gar nicht klar ist, was ist denn der Sinn des Lebens? Ja, also wir sind ohne Orientierung. Und deshalb brauchen wir letztlich einen Hirten. Wir hatten ja vorhin die Geschichte gehört, der Herr ist mein Hirte. Das wichtigste Wort ist dabei das Wort mein. Nicht nur, er ist ein Hirte. Ja, und Jesus sagt ihm, weide meine Schafe. Das heißt, übernimm Verantwortung für Menschen, die zu mir gehören oder zu mir kommen. Finde ich großartig, dass Jesus jemanden nicht auf seinem Versagen festnagelt. Ja, wir haben ja gerade heute Wahlversammlung, wo ein neuer Bundespräsident gewählt werden soll. Und da ist ein Mann, der vor vielen Jahrzehnten wahrscheinlich etwas Falsches gemacht hat und der jetzt immer noch herausgedeutet wird, ist die Frage, weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, ob er vielleicht für diese Zeit nicht schon lange Vergebung erfahren hat durch Gott und wir ihn noch bei Dingen festnageln, die schon lange erledigt sind. Frage ich nur, nicht um Politik zu machen. Jesus nagelt Leute nicht auf ihren Fehlern fest. Sie kennen diese nette Redensart, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist eine der dümmsten Redensarten, die ich kenne. Gibt es heute Morgen irgendjemand unter uns, der noch nie gelogen hat? Ich vermute, wir haben keinen unter uns. Das heißt, wir wären alle unglaubwürdig, aber das kann es ja nicht sein, sondern wir müssen irgendwo wieder glaubwürdig werden. Wir müssen dazulernen, brauchen Vergebung. Und dann geht der Weg weiter. Ja, ich denke an einen jungen Mann, den ich kenne, der war bei der Bundeswehr als Christ und sagt, ich habe dort versagt. Ich habe meinen Glauben nicht so ausgelebt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann wurde er entlassen, also richtig am Ende seiner Zeit, und wurde dann ein ganz führender, engagierter Jugendleiter, der viele junge Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat, später seinen Beruf änderte und für qualifizierte Facharbeiter eintrat in der ganzen Welt, um sie zu betreuen. Gott hat ihn nicht festgenagelt auf seiner Zeit des Versagens bei der Bundeswehr, sondern er konnte aufstehen und weitergehen und wurde vielen zum Segen. So erfuhr dieser Petrus nicht nur eine Blamage, sondern auch Vergebung und Beauftragung. Da wurde nicht gesagt, dich haben wir zur Seite gelegt, sondern du bist der Mitarbeiter. Vielleicht gibt es auch jemand von uns, der von sich enttäuscht ist. Dann kann ich nur sagen, Jesus weiß das, aber er ist größer. Und er ermutigt, er vergibt, er führt weiter. Ja, mein Einstieg war die Frage, was für ein Bild haben Sie von Jesus? Ein historisches Bild oder ein aktuelles, dass Sie wissen, er lebt, er ist da? Ich werde mit einer Frage schließen. Und zwar mit dieser Frage, hast du mich lieb? Nicht mich, sondern Jesus. Und werde ein Gebet anschließen. In diesem Gebet sage ich, Jesus, dass ich zu ihm gehören möchte und dass er doch mein Leben erfüllt und das daraus macht, was er plant. Wenn ein Konfirmand oder auch Sie als Eltern oder Geschwistern oder Paten oder Großeltern spüren, das wäre gut, auch für Sie das mitzubeten, wäre es gut, das still für sich zu wiederholen und zu sagen, Herr Jesus, ich gehöre auf diese Weise zu dir. Ja, die Frage war, hast du mich lieb? Und ich möchte antworten, Herr Jesus, du siehst mein Herz und ich möchte, dass du in mir lebst, dass du mich mit deiner Liebe erfüllst und aus meinem Leben das machst, was du möchtest. Hab Dank für deine Gegenwart und Führung. Amen. Ja, wenn jemand damit gebetet hat, ist gut, wenn er nicht morgen Jesus wieder einlädt in sein Leben, sondern einfach sagt, vielen Dank, dass du da bist und ich bin gespannt, wie der Tag mit dir aussieht.